Meine Aussagen über den Zusammenhang von Suchtmittelmissbrauch und sexueller Gewalt, sexuellem Missbrauch, beziehen sich vorwiegend auf den Frauenalkoholismus. Ich habe mit alkoholsüchtigen Frauen zweieinhalb Jahre lang gearbeitet und dann eine Untersuchung darüber gemacht. Ich weiß aber, dass Suchtentwicklung bei Frauen immer auch im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt zu sehen ist. Das zeigen zum Beispiel amerikanische Untersuchungen wie die von der Diana Russell, die dazu kommt, dass sie sagt, 80% aller süchtig gewordenen Frauen, und zwar Alkoholsucht und illegale Drogen, sind als Mädchen sexuell missbraucht worden. Violetta Klein in Berlin, das ist eine therapeutische Einrichtung für drogensüchtige und alkoholsüchtige Frauen, kommen zu dem Schluss, dass 75-100% der Frauen, die bei ihnen sind, als Mädchen sexuell missbraucht worden sind. Diese Zahlen beziehen sich jetzt nur auf illegale Drogen und auf die legale Droge Alkohol. Andere Suchtformen, wie zum Beispiel Essen, alle Formen der Esssucht, Tablettensucht, für diese Suchtform liegen noch keine Zahlen vor, obwohl gerade bei Esssüchten der Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch und Esssucht mir sehr deutlich geworden ist in meiner Arbeit als Körpertherapeutin. Um den Zusammenhang zwischen Suchtentwicklung bei Frauen, sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt zu verdeutlichen, ist es erforderlich, zunächst nochmal darauf einzugehen, was in der konkreten Missbrauchssituation für das Mädchen passiert. Und um das auch nochmal zu sagen, was die Ingrid Lostöte und auch die Ursula Malkowski schon eben ausgeführt haben, jeder Missbrauch hat Folgen. Es gibt keinen nicht so schlimmen Missbrauch. Missbrauch bedeutet immer Schock. Wie Sie bereits gehört haben, ist der Missbraucher meist ein dem Mädchen nahestehender Mann. Besteht auf Seiten des Mädchens eine emotionale Bindung zum Vater, zum Stiefvater oder sonst einem Mann aus der unmittelbaren Umgebung des Mädchens. Das macht die spätere Verarbeitung nochmal besonders schwierig. Und es ist zunächst einmal ein Schock, wenn der sexuelle Übergriff stattfindet. Egal, ob dabei physische Gewalt angewendet wird oder nicht. Und es ist immer ein Totalangriff auf den Körper und auf die Seele, auf die Psyche und auf den Geist des Mädchens. Jeder sexuelle Übergriff. Auf der emotionalen Ebene meint Schock eine Abspaltung von den Gefühlen, weil die Gefühle von Angst, Ohnmacht, Ekel, Hilflosigkeit so stark sind, dass sie schier unerträglich sind und von daher abgetrennt werden müssen. Dieser Schock, die damit verbundene Abtrennung, hat also Schutzfunktion, ist Überlebensstrategie. Schock auf der körperlichen Ebene meint ein Absinken des Blutdrucks, kalter Schweiß bricht aus, Herzjagen, graue Blässe, Apathie bis hin zur Bewusstlosigkeit. Das Mädchen wird starr vor Schreck. Schocks, die durch andere Ursachen hervorgerufen werden, wie etwa bei Unfällen, werden therapeutisch behandelt. Nach dem sexuellen Missbrauch findet in der Regel keine therapeutische Behandlung statt. Der Schock ist unverarbeitet, auch auf der körperlichen Ebene. So bekam eine Frau noch zwei Jahrzehnte nach dem Missbrauch in für sie beängstigenden Situationen Schweißausbrüche und Herzrasen. Und zwar in einem Maße, der mit der konkreten Situation in keinem Verhältnis stand. Beispiel, sie war allein zu Hause und bekam diese Schweißausbrüche und dieses Herzrasen. Oder in der ersten Therapiesitzung bei mir waren ihre Hände so feucht, dass ich hätte glauben können, sie seien gerade in Wasser getaucht gewesen. Oder eine andere Frau berichtet, dass sie heute noch, nach 24 Jahren, wie gelähmt ist, wenn sich der Schlüssel zur Wohnungstür unerwartet dreht. Betroffene Frauen, die ihre Missbrauchssituation beschreiben, formulieren das so, das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Und ich wollte das nicht und ich wollte das nicht. Ich habe nie aktiv gesagt, ich will das nicht. Ich habe es getan, aber mit einem unglaublichen, hilflosen Gefühl von Nein, Papa, nein. Dass er sich von hinten an mich gelegt hat und ich sehe heute dann noch ein Bild und dann gibt es einen Strahl und einen Blitz und dann ist Ende. Ich bin starr. Vielleicht ohnmächtig. Was hier ganz deutlich wird, ist die Abspaltung von den eigenen Gefühlen, vom eigenen Körper. Und es erklärt auch etwas, was zum sexuellen Missbrauch als ein ganz wesentliches Phänomen dazugehört, dass es Erinnerungslücken an die konkreten Missbrauchssituationen gibt. Bei allen anderen Schocks werden Erinnerungslücken als ganz normal angesehen. Beim sexuellen Missbrauch werden Erinnerungslücken dazu benutzt, zu sagen, es ist nichts passiert, du weißt es ja nichts. Ich arbeite mit einer Frau, die ist mit 12 Jahren, also in einem Alter, wo Mädchen gemeinhin schon sich an sehr viele Dinge erinnern können, von ihrem Vater vergewaltigt worden und hat ein Kind bekommen. Sie weiß Situationen vor dieser Vergewaltigung und sie weiß auch Situationen danach. Sie hat das Kind bekommen und später zur Adoption freigegeben. Aber die konkrete Vergewaltigung weiß sie nicht, die konkrete Situation. Was mir an diesem Zitat von eben wichtig war, ist, dass hier diese Abspaltung von den eigenen Gefühlen, vom eigenen Körper beschrieben wird. Diese in der konkreten Situation einzige Überlebensstrategie bewirkt aber eben auch, dass positive Gefühle von Freude, von Stärke, von Vertrauen nicht mehr ungehindert erfahren werden können. Ingrid Loshütter hat es eben schon gesagt, die erlebte Verachtung des eigenen Ichs wird zur Selbstverachtung. Und im Verlauf von vielen Gesprächen, die ich geführt habe, an der Uni oder auch in der Therapie, bezeichnen sich Frauen, die sexuell missbraucht worden sind, immer wieder, dass sie sich fühlen wie das letzte Stück Dreck. Wie besteht nun der Zusammenhang zur Einnahme von Drogen, zum Trinken von Alkohol? Die Wirkung, die durch Drogen erreicht wird, ist die gleiche. Den eigenen Körper, die eigenen Gefühle nicht wahrnehmen wollen und können. Oder anders formuliert, die Droge ist die Verlängerung des Schockzustandes, weil das Erlebte so schrecklich war und ist, dass es nicht bewusst wahrgenommen werden kann. Dieses nicht wahrnehmen können und wollen ist ja ein ganz wesentliches Phänomen des Missbrauchs. Was in der konkreten Missbrauchssituation Überlebensstrategie ist, wird durch die Droge zur Selbstzerstörung. Dieser nicht verarbeitete Schock bestimmt dann in der Verlängerung durch die Droge nochmals in ganz gravierender Weise das Leben von Mädchen und Frauen. Die Funktion und die Bedeutung, die der Alkohol, ich mache das jetzt mal am Beispiel Alkohol fest, im Leben von missbrauchten Mädchen oder vergewaltigten Frauen hat, möchte ich mal an einem Beispiel klar machen. Es ist ganz häufig so, das haben wir eben auch schon gehört, dass sexuell missbrauchte Frauen nicht schlafen können. Und eine Frau formuliert das mal so, eine Frau, die von ihrem Vater missbraucht worden ist über Jahre hinweg und die auch als erwachsene Frau noch ganz stark unter Angstzuständen gelebt hat. Schlaf, so sagt diese Frau, das war halt eine Unterbrechung dieser Panik. Ja, meistens auch noch unter Alkoholeinfluss, dann irgendwann weggekippt und dann wieder aufgewacht. Und ich bin schon jeden Morgen so aufgestanden, mit Riesengewichten auf den Schultern. Ich wusste zwar immer, irgendwie geht's, das schaffe ich schon, aber das ist ja doch wohl nicht der Sinn des Lebens, dass ich da jeden Tag meine Betongewichte hochstemme. Bis ich dann am Abend wieder so langsam über den Alkohol in eine Scheinblüte eintauche und dann weiter trinke, bis ich halt in der Lage bin, ins Bett zu gehen und dann träume ich nichts. Durch den Griff zur Droge, durch die Einnahme von Drogen, sei es Alkohol oder andere Drogen, glauben Frauen, und so sieht es auch zunächst aus, dass sie scheinbar mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten, mit ihrer Schlaflosigkeit, mit ihren Minderwertigkeitsgefühlen umgehen können. Bevor ich jetzt weiter auf diesen Zusammenhang eingehe, möchte ich noch etwas zu meinem Alkoholismusverständnis sagen. Alkoholismus ist ein Prozess, und zwar auch ein zeitlicher Prozess. Und die meisten Definitionen fassen Alkoholismus als eine statische Zustandsbeschreibung und treffen also die vielen Formen und Phasen des Alkoholismus nicht. Alkoholismus ist also ein Prozess, ein zeitlicher Prozess, der mit dem ersten Schluck Alkohol beginnen kann, nicht muss. Und diesen Prozess kann Frau sich vorstellen als eine Linie, die sich zwischen zwei Punkten bewegt, zwischen dem Punkt Abstinenz und dem Punkt chronische Phase des Alkoholismus. Diese Linie, die diese beiden Punkte verbindet, ist nun keine gerade, sondern verläuft in unregelmäßigen Bewegungen, mal näher am Punkt Abstinenz und mal näher am Punkt chronische Phase des Alkoholismus. Der Punkt zwischen dem sogenannten Normaltrinken und dem süchtigen Trinken ist nicht vorhersagbar, sondern kann immer erst im Nachhinein bestimmt werden. Die Übergänge sind da sehr fließend. Zurück nochmal zur Ausgangsfrage, welche Bedeutung hat Alkohol im Leben von Frauen? Zunächst, und das ist in meiner Untersuchung ganz deutlich geworden, erleben süchtig gewordene Frauen Alkohol als eine scheinbare Möglichkeit zur Bewältigung ihrer Lebenssituation. Ich verweise eben nochmal auf das Beispiel mit dem Schlafen. Das Problem der Schlaflosigkeit wurde von dieser Frau scheinbar mit Alkohol gelöst. Alkohol verringert Angst. Unter Alkoholeinfluss haben viele Frauen zunächst weniger Angst. Alkohol steigert zunächst das emotionale Wohlbefinden, die Stimmungslage steigt. Alkohol steigert die Kommunikationsfähigkeit. Alkohol ist also auch ein Mittel gegen die Isolation. Alkohol verringert zunächst die durch den Missbrauch hervorgerufenen Schuld- und Schamgefühle. Alkohol kann aber auch dazu führen, dass Frauen diese ganzen negativen Gefühle zulassen unter Alkoholeinfluss. Also ihr Selbstwertgefühl, ihr schlechtes Selbstbild zulassen, ihre Angst zulassen, ihren Schmerz zulassen unter Alkoholeinfluss. Aber eben, weil diese Gefühle vernebelt werden durch den Alkohol, weil sie nicht klar werden, werden sie nicht verarbeitet, sondern führen eher zu einem Selbstmitleid, das sowas wie ein Ausgeliefertsein an das böse Schicksal immer mit beinhaltet und damit passiv macht. Und bei Nüchternheit führt das dann wieder zu Scham- und Schuldgefühlen. Alle diese Gefühle, diese ganzen Negativgefühle werden eben nicht mehr wahrgenommen, sondern vernebelt. Und Alkohol ist dabei meiner Meinung nach nochmal besonders gefährlich, weil diese ganzen Bedeutungen, kommunikativer zu werden, Steigerung der Stimmungslage und so weiter, weil diese ganzen Bedeutungen gesellschaftlich legitim sind und anerkannt sind. Wenn nun diese ganze Palette von Negativgefühlen nicht aufgearbeitet wird, braucht Frau mit der Zeit immer mehr Alkohol, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Oder wie es eine Frau mal formulierte, Bier, Wein, bleib mir weg damit, mit Cognac oder Korn, da war ich schneller da, wo ich hin wollte. Dass Frau mehr Alkohol braucht, hat nun auch wieder was mit der spezifischen Wirkungsweise des Alkohols zu tun. Die Alkoholverträglichkeit steigt nämlich zunächst und erst in der letzten Phase des Alkoholismus sinkt sie wieder. Für andere Süchte bei Frauen lässt sich ein ähnlicher Prozess aufzeigen. Leider gibt es hierzu noch zu wenige Untersuchungen. Magersucht zum Beispiel, den Körper nicht weiblich werden lassen. Eine typische Folge von sexuellem Missbrauch. Weil der Körper ja angeblich die Ursache ist, der weibliche Körper angeblich die Ursache ist für den Missbrauch. Die in den gängigen Psychologie angebotenen Erklärungsmodelle, nämlich die viel zitierte Störung in der Weiblichkeit, erklärt da gar nichts. Sie greift viel zu kurz, und zwar insofern, als die Sucht nicht als eine Möglichkeit gesehen wird, mit der erlebten Gewalt gegen den weiblichen Körper, gegen die Tatsache des Mädchen- und Frauseins umzugehen. Es ist für viele Frauen oftmals die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, und das hat wiederum etwas damit zu tun, dass sexueller Missbrauch von Mädchen, sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen immer noch tabuisiert werden. Es ist zum Beispiel in den Unis oder Fachhochschulen kein integraler Bestandteil der Ausbildung, weder bei der Medizin noch in der Psychologie noch in den Sozialwissenschaften kommt dieses Thema vor und Frauen, die dieses Thema ansprechen und es einbringen, machen sich nicht unbedingt beliebt. Es ist zum Beispiel auch kein integraler Bestandteil bei der Anamnese von süchtig gewordenen Frauen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, danach zu fragen, ob sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe erfolgt sind, sei es als Mädchen, sei es als Frau. Es ist nicht selbstverständlich. Und das gilt auch für die gängige therapeutische Arbeit. Ich arbeite mit Frauen, und damit will ich jetzt nicht irgendwelche Therapieformen abqualifizieren, sondern ich muss einfach den Fakt mal darstellen. Ich arbeite mit Frauen, die lange, lange Zeit in Gesprächstherapie sich befunden haben oder eine Analyse gemacht haben, wo aber das Thema sexueller Missbrauch nie zur Sprache gekommen ist. Und da lagen die Ursachen für die Ängste, für die Suchtentwicklung.
Thank you. sexuelle Gewalt gegen Mädchen, Inzest, Ausbeutung. Es bleibt die Frage, was Frauen, die sexuell ausgebeutet worden sind als Mädchen, jetzt machen können, um das irgendwie zu verarbeiten. Alle am Gespräch beteiligten Frauen betonen, dass Selbsthilfegruppen einen ganz wichtigen Teil zur Verarbeitung beitragen. Dort wird den Frauen häufig überhaupt das erste Mal geglaubt. Es zweifelt niemand an ihrer Darstellung. Was sie sagen, wird nicht mehr abgetan als Fantasie oder Hirngespinst. Frauen können so auch in der Gruppe merken, dass das, was ihnen passiert ist, nicht ein Einzelschicksal ist, sondern ein System hat in dieser patriarchalen Gesellschaft. In Zürich können sich betroffene Frauen beispielsweise beim Nottelefon für vergewaltigte Frauen oder bei der psychologischen Beratungsstelle für Frauen nach Adressen oder Möglichkeiten für Selbsthilfegruppen erkundigen. Telefonnummer vom Nottelefon für vergewaltigte Frauen und für die psychologische Beratungsstelle für Frauen findet man in jedem Telefonbuch. Neben der Selbsthilfegruppe glauben aber alle an der Debatte im Radio Dreieckland beteiligten Frauen, es sei wichtig, dass die Frauen auch eine Therapie machen.
Ich halte das für eine ganz wichtige Möglichkeit, in der Selbsthilfegruppe mit der Verarbeitung zu beginnen. Was ich aber auch weiß, ist, dass die Selbsthilfegruppe alleine nicht ausreicht, sondern weil dieser Zugriff, die erlebte Gewalt, ein Zugriff gewesen ist auf den Körper des Mädchens, auf den Körper der Frau, ist es auch nötig, mit der Therapie wieder auf der körperlichen Ebene zu arbeiten. Auf der körperlichen Ebene zu arbeiten, ich will mal versuchen, was das bedeutet, zu erklären, heißt, dass Frauen lernen, ihren eigenen Körper erstmals wieder zu spüren. Und sie spüren ihn dann zunächst im Schmerz. Das ist also auch ein schmerzhafter Prozess. Ganz häufig ist, dass Frauen beim Hineinspüren in den Körper feststellen, dass sie sich ganz zerstückelt fühlen, dass sie ihren Körper überhaupt gar nicht als Ganzes wahrnehmen können. Die größten Blockaden sitzen im Becken, was auch meist einhergeht mit Unterleibs- und Rückenschmerzen. Oder eine Frau, von der ich vorhin schon mal ein Zitat vorgelesen habe, wo also der Vater sich von hinten an ihr befriedigt hat, die das ganze Gesäß und den ganzen Rücken voller Akne hatte. Über die Therapie, über die Körperarbeit ist das weggegangen. Oder aber der nicht geschrieene Schrei, der sich als Kloß in der Kehle festsetzt, hat zur Folge, dass Frauen nicht reden können, nicht in Kommunikation treten können, sich nicht äußern können, weil eben dieser elementare Schrei der Verzweiflung immer noch dort sitzt. Auch das löst sich in der Körperarbeit, führt auch zu sehr heftigen emotionalen Reaktionen, wenn der Schrei kommt. Es kann sein, es muss nicht so sein. Oder die Knie schlottern im wahrsten Sinne des Wortes, begleitet vor Angst. Oder Ekel, besonders wenn das Mädchen gezwungen wurde, den Mann mit dem Mund zu befriedigen, dann wird es tatsächlich ausgekotzt. Was ganz wichtig ist, egal welche Methode von Therapie angewandt wird, was ganz wichtig ist, ist, dass es ein selbstbestimmter Prozess ist, ein selbstbestimmter Prozess, den die Frau bestimmt. Das heißt, ich als Therapeutin kann mit keiner Methode über die Grenzen der Frau hinweggehen, sondern die Frau bestimmt ihren Prozess selbst, weil über sie, über ihre Person, über ihre Grenzen ist hinweggegangen worden. Und das darf sich auch auf einer therapeutischen Ebene nicht mehr wiederholen. Das Lösen dieser Blockaden erfolgt manchmal auf der nur körperlichen Ebene, das heißt körperliche Symptome wie Hautkrankheiten, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Rückenschmerzen und so weiter verschwinden im Laufe der Therapie. Manchmal auf der gefühlsmäßigen Ebene, das heißt also, es kommen ganz heftige gefühlsmäßige Reaktionen. Manchmal geschieht ein ganz langsames, Stück für Stück sich wiedererinnern an die konkrete Missbrauchssituation, wenn die nicht bewusst ist. Manchmal passiert ein ganz plötzliches Erinnern. Es gibt also keinen folgerichtigen Ablauf, der vorhergesagt werden könnte. Was auch wichtig dabei ist, ist, dass sich mit der eigenen Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers, auch wieder eine Wahrnehmungsveränderung eintritt, die dann dazu führt, dass ich auch ein positives Selbstverständnis von mir selbst, ein positives Selbstwertgefühl langsam wieder aufbauen kann. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber die Frauen spüren hier auch ihre Kraft, manchmal zum ersten Mal. Spüren ihre Kraft und spüren, dass sie wieder lebendig werden, dass sie nicht durch den Missbrauch oder die erlebte Vergewaltigung tatsächlich getötet worden sind.
Wir haben jetzt von Schmerzen, denke ich, genug gesprochen. Was sich auch verändert, und das ist eine positive Erfahrung, die Frauen auch erfahren werden, dass sich das allgemein Befindens, wurde ja eben auch schon gesagt, ganz einfach verändert. Es werden also auch positive Erfahrungen gemacht. Und es gilt, diese allerdings dann auch wirklich zu sehen. Dass Bewegung ganz allgemein in mein Leben kommt, in mein Selbstbild und in mein Weltbild ganz allgemein. Dass die eigene Stärke auch wieder erlebt wird, Freude und eine unbändige Lebenslust. Es geht darüber hinaus aber auch darum, wirklich Verantwortung zu ergreifen. Was mir angetan wurde, das habe ich nicht verantwortet, das habe ich nicht zu verantworten, das war jemand anders. Aber heute muss ich die Verantwortung übernehmen für meine persönliche, für meine geistige und gefühlsmäßige Situation und alles tun, was in meiner Macht steht, um mir zu helfen.
Susan Vega mit Neighborhood Girls, Nachbarsmädchen. Das letzte Stück, das ihr übrigens vorher gehört habt, war von Akimbo, No Hiding Place, kein Ort zum Verstecken. Jetzt noch zum letzten Teil von der Debatte über sexuelle Ausbeutung von Mädchen. Frauen sind von sexueller Gewalt gegen Mädchen nicht nur als Opfer betroffen. Es geht auch darum, als Frauen wach zu sein und sich zu konfrontieren mit dieser Realität, zu sehen, wenn ein Mädchen, das man kennt, sexuell ausgebeutet wird. Das kann sein, dass wir als Mütter oder Verwandte oder Bekannte oder wie auch immer merken, was los ist. Es geht dann darum, sich das einzugestehen und aktiv etwas zu unternehmen. Dazu nochmal die drei Gesprächsteilnehmerinnen. Sie reden auch von der Situation in Freiburg, aber was sie von Freiburg sagen, gilt genauso für Zürich.
Wenn ich vermute, dass ein Mädchen missbraucht wird, dann ist es ganz wichtig, dass ich mir angucke, warum ich das vermute. Also das Mädchen beobachte, die Verhaltensauffälligkeiten wirklich zur Kenntnis nehme, die ich bemerke. Das können sein häufiges Weinen, sich an die Mutter klammern, sie nicht weggehen lassen, nicht alleine bleiben oder alleine schlafen wollen, plötzliche Gewichtszunahme oder Abnahme, Leistungsabfall in der Schule oder aber auch ungewohnt ehrgeiziges Bemühen dort, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Nervosität, Alkohol und Drogen, Bettnässen, Fingernägel kauen und ähnliches mehr. Die Signale, Hinweise, Botschaften und Verhaltensweisen der Mädchen sind so unterschiedlich, wie Lebensäußerungen nur sein kann. Wichtig ist, dass ich mich auf mein Gefühl, auf meine Wahrnehmung verlasse und dem trauen. Nicht? Das ist so ähnlich wie die Mädchen sagen, da ist was Komisches passiert oder der hat mich so komisch angeguckt. Dieses Wort komisch ist auch bei Erwachsenen, Frauen und auch Männern sehr verbreitet. Ich habe da ein komisches Gefühl, da stimmt irgendetwas nicht. Es ist wichtig, die Ruhe zu bewahren und mir erst einmal Informationen zu holen. Einmal über die Thematik an und für sich, das sollte übrigens jeder sowieso tun. 2 bis 3 Mädchen, jedes zweite oder dritte Mädchen wird sexuell missbraucht, ist sexuell missbraucht worden. Ich sehe diese Zahl sogar noch als höher. Ich gehe davon aus, dass zwischen jedem oder jedes zweite Mädchen sexuell missbraucht wird. Das heißt, wenn ich Verantwortung übernehme für das, was um mich herum geschieht, das heißt, wenn Mädchen und Frauen in Not sind, dann muss ich ganz einfach mich über diese Thematik sachkundig machen. Wichtig ist, wenn ich Vermutungen habe, etwas, was sehr häufig nicht geschieht, mit den Mädchen wird kein Kontakt aufgenommen. Es ist also wichtig, einen Kontakt zu den Mädchen herzustellen und mit all den Bezugspersonen, erstmal noch nicht Vater und Mutter, sondern mit all den Bezugspersonen Kontakt aufzunehmen, die zu den Mädchen auch Kontakt haben. Sei es die Lehrerin oder Lehrer im Kindergarten, im Schulhort, in der Theatergruppe, im Turnverein, dass man sich mit diesen Menschen zusammentut und Beobachtungen austauscht. Und da gibt es sehr oft Übereinstimmungen. Es ist auch gut herauszufinden, wer ist da, zu dem das Mädchen Vertrauen hat, dass diejenige Person alleine oder zu zweit dann versucht, mit dem Mädchen immer mehr ins Gespräch zu kommen, die Bälle, die sie wirft, aufnimmt und mit ihr spricht, sich erkundigt nach dem Tagesablauf, wer mit wem zusammenschläft, wer mit wem die Schularbeiten macht, welche Probleme es zu Hause gibt. Und es ist auch eine Möglichkeit, Mädchen zeichnen zu lassen, malen zu lassen oder aber auch mit Puppen, die kann man ja inzwischen auch schon kaufen, Puppen mit entsprechenden Geschlechtsteilen. Denn das wurde den Mädchen nicht verboten und ist ihnen auch sehr viel leichter als die Sprache zu zeigen, was geschehen ist. Was ich auf keinen Fall aber tun kann, ist einfach die Sache ad acta zu legen. Gerade hier in Freiburg ist es besonders schwierig. Hier ist eine sehr undurchdringliche Wattewand des Nichtwissenwollens. Alle sind hier in dieser sauberen Stadt peinlich berührt, dass es so etwas gibt. Wir müssen uns also darauf gefasst machen, ins Fettnäpfchen zu treten. Und wir müssen Zivilcourage erlernen und auch ausüben. Was aber ganz wichtig ist, auch dann für den weiteren Prozess, ich kann mich eher erst wirklich dann zur Ruhe setzen, einigermaßen, wenn ich erstens meinen Verdacht bestätigt habe oder auch nicht, wobei ich sagen muss, unsere Erfahrung auch in Berlin, zu 100% wurden Vermutungen bestätigt. Frauen und auch Männer können, müssen wieder lernen, auf die eigenen Gefühle, auf die eigene Intuition, auf die eigene Wahrnehmung zu achten und auch zu vertrauen. Und dann muss ich dafür sorgen, und das ist natürlich gerade auch für Mütter besonders schwierig, dass das Kind geschützt wird. Es handelt sich ja um Wiederholungstaten, die das ganze Leben möglicherweise durchziehen, die ganze Kindheit. Das heißt, das Mädchen muss vor dem Täter geschützt werden. Und für Mütter gibt es überhaupt gar keine andere Wahl. Sie muss sich bewusst entscheiden. Entweder ich glaube meiner Tochter und dem, was ich selbst wahrnehme, oder aber ich stehe meinem Mann bei. Das heißt, der Mann muss auf alle Fälle dann die Wohnung verlassen und weitere Besuche müssen unterbleiben, auch wenn das für das Mädchen unter anderem auch traurig und schmerzhaft ist. Aber ihr Schutz geht vor.
Ich kann das nur unterstützen, was die Ingrid Lohsütter eben nochmal gesagt hat zu dieser Zivilcourage. Die Frage ist aber, wie komme ich dazu? Wichtig ist, dass ich meine eigene Geschichte mir mal daraufhin anschaue, wo überall ich Übergriffe, seien sie körperlich, seien sie sexuell oder geistig, mit mir geschehen lasse. Und erst wenn ich meine Sensibilität dafür geschärft habe und meine Sensibilität dafür entwickelt habe, wo diese Übergriffe stattfinden, dann kann ich auch hingehen und kann diese Übergriffe zurückweisen. Dann bin ich aber auch in der Lage, einfühlsam und sensibel mit dem betroffenen Mädchen zu reden. Das heißt, ich kann dem Mädchen immer nur so weit weiterhelfen, wie ich auch meine eigene Geschichte klar sehen kann und meine eigene Geschichte verarbeitet habe. Und wenn wir hören, dass es jede zweite Frau, mindestens jede zweite Frau ist, die als Mädchen sexuell missbraucht wurde, dann ist es auch ganz klar, dass viele Frauen hier noch sehr viel Aufarbeitungsarbeit für sich selber erstmal leisten müssen. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass Fehler gemacht werden können, dass ich in Kauf nehmen muss, dass wenn ich mich einsetze, sei es als Lehrerin oder sei es als Sozialarbeiterin, sei es als Mutter, wenn ich mich einsetze für das Mädchen, dass ich mir das Recht zugestehe, dass ich Fehler machen darf. Es gibt kein Patentrezept, wie bei sexuellem Missbrauch zu verfahren ist. Ich muss ausprobieren, ich muss die jeweilige Situation berücksichtigen, unter der Vorgabe, und das kann ich auch nur noch mal unterstreichen, dass der Schutz des Mädchens gewährleistet wird.
Und wenn ich Schwierigkeiten habe, etwas zu tun, dann ist es sehr wichtig, mich selber genau anzugucken, welche Ängste habe ich. Warum fällt es mir so leicht, davon zu reden oder den Verdacht zu erheben, dieses Mädchen wird geprügelt zu Hause, wird misshandelt, und was ist es, was es mir so schwer macht, den Verdacht zu erheben oder die Vermutung auszusprechen oder auch die Gewissheit, es handelt sich hierbei um sexuellen Missbrauch. Es ist einfach so, dass die Handlungsbarrieren, es wird oft gesagt, das ist ja so schwierig oder es glaubt ja hier niemand was oder in Freiburg ist es sowieso aussichtslos. Es ist schwer hier. Es hängt natürlich von der Information und von der Bereitschaft und von der Berührbarkeit auch aller Menschen ab, die mit Mädchen arbeiten. Ich muss mir einfach klar sein, dass ich am Ball bleiben muss. Ich kann hier nicht an irgendjemanden verweisen. Wenn ich aber in meiner eigenen Lebensgeschichte davon ausgehe, mir glaubt sowieso niemand, weil ich, egal was es sich auch immer handelt, sehr oft auch sexueller Missbrauch noch nicht verarbeitet habe, dann kann ich natürlich, dann gehe ich auch bei der Unterstützung dieses Mädchens aus, sowieso alles aussichtslos, es wird sowieso nicht geglaubt. Oder aber, wenn ich für mich noch nicht die positive Umwandlung geschafft habe, ich kann mir helfen, heute gibt es Hilfe, hilft sowieso alles nichts, daran noch festhalte, an dieser Situation, an diesem negativen Bild, dann werde ich natürlich auch glauben, ja, dem Mädchen kann man sowieso nicht helfen und man kann dann auch nichts tun. Von daher ist es immer bei diesem Thema besonders wichtig, sich selbst anzuschauen, mir über die eigenen Reaktionen, Ängste, Unsicherheit, Ratlosigkeit, mir die zuzugestehen und mich mit anderen darüber auszutauschen.
Thank you.
Wir sind da damit am Ende von der heutigen Hälfte von Mäter-Sendung. Ihr habt einen kommentierten Zusammenschnitt von einer Debatte zu sexuellem Missbrauch an Mädchen gehört, die im Radio Dreieckland in Freiburg im Breisgau geführt worden ist.
Morawelle, die Hälfte des Äthers.
Die Sendung zusammengestellt hat Sonja. Sie ist im Moment das Bett gefesselt. Aus dem Studio verabschiedet sich Barbara, die ihr darum die Stimme gelehnt hat. Ciao zusammen.